Wir lesen gemeinsam heute Daniel 6. Und Darius, der Meder, empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese drei Minister, von denen Daniel einer war, diesen sollte jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel von allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil so ein vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer: Wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Darauf bestürmten jene Fürsten und Satrapen den König und sprachen: König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach: Die Sache steht fest nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Da antworteten sie ihm und sprachen vor dem König: Daniel, einer deiner Weggeführten von Juda, nimmt keine Rücksicht auf dich, o König, und achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt, und er sann darüber nach, wie er Daniel retten könnte, und gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Da bestürmten jene Männer den König und sprachen: Bedenke, o König, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube, und der König versah ihn mit einem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nicht geändert werde. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück, und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frau zu sich führen, und der Schlaf floh vor ihm. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Da sprach Daniel zu dem König: O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten. Und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und Frauen, und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Darauf schrieb der König Darius an alle Völker, Stämme und Sprachen, die im ganzen Land wohnten: Euer Friede nehme zu. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll, denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt, und sein Königreich wird nie zugrunde gehen, und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit. Er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und diesem Daniel ging es von da an gut unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Kyros des Persers.
Ja, ich wollte auch noch mal an den Anfang der Predigt stellen. Es ist immer wichtig, wenn wir das Danielbuch lesen, dass wir sehen, dass das Danielbuch, warum hat Gott Daniel alle diese Dinge gezeigt und warum hat er sie ihm auch erklärt? Das war bei Daniel anders, wie zum Beispiel bei den anderen Propheten des Alten Bundes und selbst bei den Aposteln des Neuen Bundes. Es heißt im Danielbuch, und Daniel verlangte danach, Gottes Weisheit und die Dinge der Zukunft zu erfahren. Daniel verlangte danach. Bei den anderen war das anders. Die wurden von Gott in den Dienst berufen und sie erhielten ihre jeweiligen Aufträge. Hier war das etwas anderes. Daniel verlangte von Herzen danach, Gottes Wort zu verstehen, die Dinge zu verstehen bezüglich seines Volkes Israel, aber auch, was die Zukunft betrifft. Und dann erfahren wir im Danielbuch eindeutig, dass Gott darauf eingegangen ist und ein Engel sagt, ich bin von Gott zu dir gesandt, um dir zu erklären und um dir zu zeigen, was zukünftig geschehen soll. Also das Danielbuch ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Buch, auch in Bezug dessen, was die Zukunft der Menschheit und der Erde betrifft, weil wir wirklich große Teile des Danielsbuches in der Offenbarung finden und das auch schon ein Großteil dessen, was Daniel gezeigt wurde, in Erfüllung gegangen ist. Und es steht noch einiges aus, aber auch die aktuelle weltweite Gemeinde sieht jetzt aktuell, zumindest zum Teil, die Erfüllung dessen, was Gott Daniel in Gesichten und Träumen gezeigt hat. Nach König Belsazars Tod folgten in relativ, also Belsazar, es war Nebukadnezar, dann Belsazar, von den Babyloniern. Und nach dessen Tod folgten in relativ kurzen Abständen noch einmal mehrere Herrscher im Babylonischen Reich, von denen sich allerdings niemand wirklich lange halten konnte. Am Ende übernahmen dann, wie Gott es vorhergesagt hatte, beziehungsweise vorhergestimmt hatte, die Perser und Meder die Macht und eroberten im Jahre 539 vor Christus das babylonische Reich. Und aus ihrer Hand empfing Darius circa im Jahre 521 vor Christus dann die Königswürde. Er war es dann, der auch eine ganze Reihe von entscheidenden Reformen in diesem neuen persischen Reich durchführte. Erstaunlich ist, Daniel war zu dieser Zeit mittlerweile 80 Jahre alt geworden. Also jemand im fortgeschrittenen Alter. Und wenn wir noch einmal kurz zurückdenken, das Volk Israel wird durch seinen Ungehorsam und durch seinen Abfall von Gott von den Babyloniern überwunden und ein Großteil der Bevölkerung wird als Sklaven nach Babylon verschleppt. Zu ihnen gehörte eben auch Daniel und seine Freunde, von denen wir ja gleich zu Anfang des Buches gehört haben. Und wie wir dann aus Kapitel 1 erfahren haben, waren es junge Männer, deutlich noch unter 20 Jahren. Nun war Daniel 80 Jahre alt. Das bedeutet, Daniel hat circa 60 Jahre unter einem fremden Joch gelebt, aber er hat auch seinen Dienst getan unter dieser fremden Herrschaft. Und da ist gleich so dieser erste Punkt, auf den ich auch unsere Aufmerksamkeit richten möchte. Es sind manchmal längere Phasen in unserem Leben, die uns nicht gefallen, die uns nicht wirklich als Menschen glücklich machen, aber die doch von Gott so angeordnet sind, weil Gott dadurch etwas bewirken will. Und nur durch unseren Gehorsam und durch unsere Annahme auch von Situationen und Phasen, die sich vielleicht über einen längeren Zeitraum hinziehen, weil sie von Gott so angeordnet sind, werden wir zum Segen werden. Nicht nur, dass wir persönlich immer wieder von Gott in besonderer Weise gesegnet werden, sondern dass auch durch uns der Segen Gottes dann offensichtlich und offenbar wird. Bei Daniel ging es hier ganz sicher nicht um Arbeit an einem unangenehmen Arbeitsplatz mit vielleicht Gottesleugnern oder Atheisten. Es war eine völlig andere und fremde Kultur mit heidnischen Götzen und zum Teil abscheulichen religiösen Ritualen. Und trotz alledem war es Daniel möglich gewesen, seinem Herrn, dem einzigen und wahrhaftigen Gott, treu zu bleiben. Und auch hier möchte ich ganz kurz unser Augenmerk noch einmal darauf richten. Auch die Zeiten, in denen wir leben, verändern sich. Und die Dinge werden immer abscheulicher, die um uns herum geschehen. Ich habe hier etwas aus dem Topic, als ich das auch wieder las, da sträubten sich mir wirklich die Nackenhaare, dass gerade auch heute Großveranstaltungen unter musikalischer Veranstaltung deutliche satanische Rituale mittlerweile darstellen und nicht nur einfach irgendwelche Veranstaltungen, wo der Herr Jesus vielleicht von sogenannten Comedians oder Spaßmachern durch den Schmutz gezogen wird. Nein, ganz offensichtlich wird Satan gehuldigt und finden hier satanische Rituale statt. Aber trotzdem sagt Gott uns auch heute, wenn ihr meinem Wort und mir treu bleibt, wird es euch gelingen, hier zu bestehen und ein Zeugnis zu sein für seinen Namen und für sein Wort. Nun, ihr Lieben, die gesamte Schöpfung inklusive der Menschheit und auch den wechselnden Regierungen weltweit mögen sich immer wieder ändern. Aber Gott und sein Wort, seine Zusagen und seine Verheißungen, die ändern sich niemals. Es ist immer wichtig, wenn ihr auch sagt, das haben wir doch schon 1000 Mal gehört, und dann hörst dir zum 1001. Mal an und hörst dir noch weitere 10.000 Mal an. Alles verändert sich, aber Gott und sein Wort und seine Zusagen und seine Verheißungen ändern sich niemals. Eine erste Bibelstelle dazu. 1. Petrus 1, 24. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen. Aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Was Daniel erlebt hat, wir könnten auch sagen, worauf er sich circa 60 Jahre verlassen hat, Das ist das, was Gott in seinem Wort ihm und auch uns, solange die Erde besteht, solange es seine Gemeinde gibt, zusagt aus Jesaja 54, Vers 10. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das ist ein Wort, was an Israel gerichtet ist. Und wir müssen da sehr sensibel mit umgehen, was Zusagen und Verheißungen sind, die ausschließlich an Israel gesagt sind und für Israel gelten, und was wir auf die Gemeinde übertragen dürfen, sogar übertragen sollen. Das ist eine der Stellen, die wir ganz sicher auf die Gemeinde übertragen sollen. Dass der Herr sagt, Berge mögen weichen, Hügel wanken, aber seine Gnade wird nicht von jedem weichen und der Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein persönlicher Erbarmer. Und so können eben auch wir uns zu 100% auf Gott und auf sein Wort verlassen. Es gibt immer wieder Menschen, die behaupten, dass etwas, was in Gottes Wort steht, nicht in Erfüllung gegangen wäre oder nicht mehr erfüllt werden würde, aber Gottes Wort lehrt uns da etwas ganz anderes. Wenn wir einmal kurz in den Propheten Habakuk schauen, Kapitel 2, die Verse 2 bis 3. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder, also nicht die Offenbarung, die er Johannes gegeben hat, sondern das, was Gott ihm jetzt zeigen würde, und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit, und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Da ist Verlass da drauf. Und egal, was Menschen sagen und behaupten, jedes Punkt, jedes Komma, jede Silbe von dem, was in Gottes Wort steht, ist bereits erfüllt, ist gerade dabei, sich zu erfüllen und wird sich noch erfüllen. Ohne Zweifel, wenn und aber. Was war hier in unserem Predigtext genau geschehen? Daniel verrichtete unter verschiedenen Monarchen wirklich, wir könnten sagen, loyal seine ihm anvertrauten Dienste, ohne dabei den wahrhaftigen Gott zu verleugnen oder bewusst seine Gebote und Satzungen zu übertreten. Gott hat es so gefügt, wir könnten auch sagen, Gott hat es bewirkt, dass die zum Teil sehr unterschiedlichen Regierungen, unter denen Daniel diente, ihn als einen wirklich ehrlichen und weisen Menschen kannten und schätzten. Wie sieht es da bei dir und bei mir aus? Die Menschen, die zu deinem persönlichen Umfeld gehören, in deiner Familie, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn oder auch Menschen, denen du relativ selten begegnest. Was denken sie von dir? Denken sie von dir auch, dass du ein weiser, ein eher zurückhaltender, ein ruhiger Mensch bist? Oder halten sie dich für jemanden, der immer und mit jedem auf Kriegsfuß ist, der zu allem etwas zu sagen hat und der immer alles besser weiß als die anderen? Es ist schon wichtig, wir können es nie allen Menschen gleich und recht machen, aber es ist schon wichtig, wenn der Herr Jesus in uns wohnt, dass wir in einem vernünftigen und gesunden Verhältnis mit unserem gesamten Umfeld umgehen und dass es schon recht wichtig ist, wie die Menschen uns sehen und auch, was sie über uns denken. Das ist schon ganz wichtig, ihr Lieben. Bei Daniel war es so, dass, und wir reden hier von Regierungen, dass sie ihn schätzten und dass sie seine Weisheit, dass sie sie erkannten. Und wir wissen, Daniel war ein Mensch wie wir. Das, was in ihm mächtig war, war der Geist Gottes. Und da ist auch immer wieder die Frage, gibst du dem Geist Gottes genug Raum, damit Gottes Weisheit in dir wirklich stark und mächtig werden kann? Und das wirst du nur schaffen, wenn du regelmäßig Gemeinschaft mit Gott hast, wenn du regelmäßig sein Wort liest, wenn du regelmäßig mit Gott redest, wenn du regelmäßig Gemeinschaft mit anderen wahrhaftig wiedergeborenen Christen hast und wenn du, soweit es an dir liegt, Dinge, Veranstaltungen und vielleicht sogar Menschen meidest, wo du genau weißt, dass sie ungesund für dich und für dein Glaubensleben sind. Nun, trotzdem Daniel durch seine Gottesfurcht und durch seinen Gehorsam gegenüber Gottes Wort sicher in mancher Hinsicht wie ein Fremdkörper wirkte in der Zeit, in der er lebte, schätzten ihn zumindest die Oberhäupter der Regierungen doch sehr. Und wisst ihr, ich weiß das von anderen Brüdern, ich lasse mich jetzt mal außen vor. Da gibt es gerade richtig Gegenwind, weil sie Gott bezeugt haben, weil sie klar aus der Bibel fundiert den Menschen eine Botschaft gesagt haben. Und sie haben sie aufs Übelste beschimpft und sie haben sie als Fanatiker und als sonst was beschimpft und bezeichnet. Und doch hat man hinterher gehört, dass sie über das nachdachten und dass sie doch wirklich als Menschen schätzten, auch wenn sie gerade gegen sie gewettert hatten. Und das, ihr Lieben, wird bei dir auch nicht anders sein. Und wenn sie dich 100-mal als Idioten bezeichnen oder sonst etwas, sie werden über das, was du ihnen sagst, wenn es durch Gottes Geist und auf das Wort Gottes gegründet ist, sie werden darüber nachdenken. Und ob sie das wollen oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle, weil Gott es ist, der durch dich ihnen eine Botschaft zu vermitteln hat. Und diese Botschaft wird nicht ohne Folgen bleiben für jeden Menschen. Aber bei Daniel spielte eben auch Neid, wie hinein bis in unsere Zeit, eine sehr, sehr große Rolle. Wie sehr die Ratgeber des Königs es auch versuchten, sie konnten jedoch Daniel laut Vers 5 einfach keine bewusste Untreue bezüglich sämtlicher Staatsangelegenheiten nachweisen. Und ich wünschte mir sehr, ihr Lieben, dass auch bei dir und bei mir dieser Punkt in besonderer Weise der Fall ist. Dass die Menschen uns nicht bewusst etwas nachsagen können, was im Gegensatz zu Gottes Wort oder zu seinen Anweisungen steht. Wie sehr sie auch danach strebten, Daniel zu diskreditieren, sie fanden einfach nichts. Und dann wird es natürlich so richtig schmutzig. Die so vermeintlich treuen Staatsdiener kommen gemeinsam zu der Auffassung, dass Daniels Treue zu Gott und seinem Wort, heute würde man vielleicht sagen, seine radikale und intolerante religiöse Einstellung, die einzige Möglichkeit wäre, um Daniel wirklich in Missgunst zu bringen. Und hier sehen wir die Mächtigen und Regierungen, und das hat sich bis heute nicht geändert. Sie sind eigentlich nur wie so Marionetten in einem großen Spiel. In Wirklichkeit sind die Ratgeber und so weiter, die an ihrer Seite sind, die vermeintlichen Fachleute, das sind die, die sie steuern. Ja? Und das war damals nicht anders und das ist bis heute so. Sie überzeugen den König mit viel, ich habe jetzt hier mal gesagt, Schleimerei davon, ein Dekret zu erlassen, welches es den Menschen unter Androhung der Todesstrafe verbietet, ihre Religion und soweit es Daniel betrifft, seinen persönlichen Glauben auszuleben. Es war auch nicht einfach nur ein verabschiedetes Gesetz, welches in irgendeiner Form rückgängig gemacht werden könnte, sondern es war eher so, als wenn wir heute etwas im Grundgesetz ändern würden. Ich finde es übrigens recht bedenklich, dass auch in der Zeit, in der wir leben, dass gerade auch in den letzten Jahren an unserem Grundgesetz zumindest einiges gerüttelt wurde oder geschickt umgangen wurde oder außer Kraft gesetzt wurde. Und zum Beispiel gerade darin, was immer so gern betont wird, nämlich wenn es um die Würde des Menschen geht und das Recht eines jeden Menschen auf freie Ausübung seiner Religion oder seines Glaubens. Diese Dinge wurden ganz geschickt umgangen oder sie wurden für eine Zeit ausgehebelt. Und dazu würde ich gern auch noch andeuten, dass es wirklich vielfach den christlichen Glauben betrifft und viel weniger zum Beispiel den Islam. Und ist euch eigentlich mal, habt ihr mal darüber nachgedacht, ist es euch aufgefallen, dass wir besonders seit der vergangenen Corona-Zeit so viele Änderungen und Anträge auf Veränderung des Grundgesetzes haben wie nie zuvor. Ich habe das einmal recherchiert. Im Grundlegend so viele Anträge, nicht dass alles durchgegangen ist, aber so viele Anträge auf Änderung des Grundgesetzes wie nie zuvor. Auch das ist eine Besonderheit, die hier wirklich in unsere Zeit hineinfällt. Und warum wurden so viele Anträge gestellt? Weil normale Gesetzesänderungen von einer wechselnden Regierung wieder geändert werden könnten, aber eine Änderung im Grundgesetz rückgängig zu machen, ist fast unmöglich. Darum werden gerade aktuell so viele in der Vergangenheit, vielleicht auch noch aktuell, ich weiß nicht, was da noch alles kommt, Änderungen des Grundgesetzes verlangt. Übrigens, und das ist jetzt auch kein Witz, manche Bibelkritiker oder Atheisten behaupten, dass Daniel war ja gehorsam, wurde dann in die Löwengrube geworfen, dass die Löwen, zu denen Daniel geworfen wurde, entweder dressiert oder betäubt waren oder, was noch schräger ist, dass man ihnen vorher die Zähne gezogen hätte. Das behaupten so einige. Ne? Aber ich finde, es ist nur merkwürdig, dass am Ende des Textes, das haben wir ja gelesen, dass am Ende des Textes die Ratgeber eben in dieselbe Grube geworfen wurden und dass die Löwen sie noch, bevor sie wirklich den Boden berührt haben, ergriffen. Okay, aber als der König merkte, dass er getäuscht wurde, dass er für die persönlichen Belange seiner Ratgeber missbraucht wurde, da war es bereits zu spät. Er konnte es nicht mehr verhindern, weil er ja eben mit seinem Namen dieses Dekret unterschrieben hatte. Daniels Schicksal schien besiegelt. Und auch hier unterscheidet sich der persische König nicht von den Regierungen bis heute. Kein König oder Staatsoberhaupt, auch kein Minister, zumindest soweit ich das von meiner Seite her beurteilen kann, habe ich noch nie erlebt, dass sich einer hingestellt hat und sich öffentlich zu seinem Versagen bekannt hat. Da wird immer versucht zu mauscheln, zu vertuschen und der andere hat Schuld. Gerne wird auch in den Regierungssitzungen behauptet, um von der eigenen Schuld den Blick wegzutun, wie schwer die Verfehlungen ja der anderen sind. Da ist keiner, der sich hinstellt und sagt, ich habe Falsches getan, ich habe versagt. Das funktioniert nicht. Aber wir sehen, das ist nichts Neues. Das war damals so, zu Daniel-Zeiten. Das ist bis heute so. Ja? Keiner hat wirklich den Mut, sich hinzustellen und eine krasse Fehlentscheidung offen zu bekennen. Nur wenn es bereits peinlich wird und die Bevölkerung sich bereits den Mund über das Geschehene zerreißt, wird dann oftmals nach einem Bauernopfer gesucht oder irgendetwas getan, was die Bevölkerung dann doch ein wenig milde stimmt. Wir können sagen, sie suchen dann jemanden, denen sie den Löwen zum Fraß vorwerfen können. Daher kommt so ein Sprichwort. Ja, und das ist wirklich nicht schön, was damals passiert ist, was heute. Aber wir sehen, die Menschheit hat sich nicht verändert. Aber die Dinge wiederholen sich. Nur Gottes Wort ist unveränderlich. Nun, bei Menschen mag das ja immer wieder klappen, sie zu hintergehen, ihnen falsche Tatsachen vorzuspielen. Das mag bei Menschen immer wieder klappen, aber bei Gott klappt das nicht. Und es ist deswegen schade und traurig zugleich, dass sich die Obrigkeiten dieser Welt nicht im Klaren darüber sind, dass im Himmel genau Buch darüber geführt wird, über alle Dinge und auch besonders über die, welche im vermeintlich Verborgenen hinter verriegelten Türen beschlossen werden von ihnen. Für das normale Volk ist das jedoch zumindest ein Stück weit, darf das Genugtuung sein, dass wir wissen, bei Gott wird alles fein säuberlich notiert. Und am Ende wird Gott ein gerechtes Gericht über jeden Menschen sprechen. Und wohl dem Menschen, der solange er noch atmen kann, seine Beziehung zu Gott geordnet hat über Jesus Christus, über sein stellvertretendes Opfer vom Kreuz, über sein vergossenes Blut, dass er wirklich seine Sünden bekennt, dass er die Vergebung empfängt und dass er dann Eintritt wirklich in das himmlische Reich bekommt. Solange du noch atmen kannst, ist Zeit dazu. Aber ich will dir auch in aller Klarheit sagen, du weißt nicht, wie lange du noch atmen wirst. Das ist jetzt keine Drohung, das ist einfach eine Feststellung. Und deswegen ist es gut. Denke über Gottes Wort nach. Er liebt dich, er ist für dich ans Kreuz gegangen, er möchte dich retten. Nimm die Hand Jesu, nimm sein Opfer an, denn du weißt nicht, wie lange du noch atmen wirst. Und wisst ihr, was mich auch aufs Neue persönlich sehr ergriffen hat beim Lesen des Textes? Der König wusste vom wahrhaftigen Gott und er hatte nicht nur lediglich ein schlechtes Gewissen, sondern, wie wir gelesen haben, er hatte sogar eine schlaflose Nacht. Also, das hat ihn schon beschäftigt. Bemerkenswert finde ich es dann auch, dass der König zu Daniel sagt, dein Gott, den du so verehrst, wird dich sicherlich retten. Schaut mal hier, Daniel 6, 17. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Das heißt, der persische König wusste es und auch die Menschen heute, sie wissen, dass es Gott gibt. Und soll ich euch sagen, woher sie das wissen? Weil Gott es in ihr Innerliches hineingelegt hat. Sie wehren sich zwar mit Händen und Füßen dagegen und durch Sünde und bewusstes Sündigen sich abwenden von Gottes Wort, wird ihr Gewissen betäubt. Und die Distanz zu Gott wird immer größer. Aber dennoch wissen sie, dass es Gott gibt und dass sie geschaffene Wesen sind. Und wenn sie noch so häufig behaupten, dass sie vom Affen abstammen. So manches Verhalten lässt den Schluss zu, dass die dann doch vom Affen abstammen. Aber die Bibel sagt uns, dass sie geschaffene Wesen sind. Und das wissen sie in ihrem Innerlichen. Sie versuchen es dann zu verdrängen, aber am Ende schaffen sie es nicht. Und viele bedeutende Männer am Ende ihres Lebens, da war es allerdings zu spät, haben das erkannt und haben es dann auch noch einmal zum Zeugnis hinterlassen. Es gibt da auch so ein Schriftstück. Aber deswegen, sie haben es bereut. Aber trotz dieser Erkenntnis, dass auch damals der persische König wusste, Daniel, dein Gott, der dich retten kann aus dieser aussichtslosen Situation, dieser lebensgefährlichen Situation, der rette dich jetzt. Er hat es praktisch herausgefordert. Und Gott hat gerettet. Und so ist es auch mit dir und mir, ihr Lieben. Wir wissen das von Daniels Freunden. Der Feuerofen, hier war es die Löwengrube. Wir werden nicht immer in den Feuerofen geworfen. Und wir werden auch nicht immer in die Löwengrube geworfen. Aber ihr Lieben, fehlt uns nicht manchmal das Vertrauen, schon bei deutlich kleineren Dingen uns auf Gottes Kraft und auf seine Allmacht zu verlassen? Sich nicht auf unsere Gefühle zu verlassen, die sehr schwankend sind? Heute sind wir himmelhoch jauchzen und morgen zu Tode betrübt. Heute glauben wir, morgen zweifeln wir. Wir können uns auf Gott verlassen. Und es ist derselbe Gott, der die drei Freunde aus dem Feuerofen rettete, der Daniel in der Löwengrube bewahrte, der auch dich und mich bewahrt. Egal, was passiert oder wo du dich gerade auch befinden magst. Aber dieser König hat trotz seiner Erkenntnis und seines schlechten Gewissens, hat er Daniel in die Löwengrube werfen lassen. Hier sehen wir, wie schwierig es ist, wenn man einmal eine Gotteserkenntnis hat, aber dann doch davon abirrt. Denn sehen wir, auch wenn es schreckliche Konsequenzen hat, lieber das Ansehen bei Menschen, ich will ja nicht mein Wort brechen, und dann begehe ich lieber einen Mord. Das ist hier das, was der König an Erkenntnis hat. Daniel ist unschuldig, das hat er erkannt. Aber ich habe ja unterschrieben, jetzt muss ich es auch durchziehen. Nun, Machterhalt um jeden Preis, auch wenn es Menschenleben fordert. Diesen Eindruck habe ich leider auch heute wieder, besonders in unserer Zeit. Mit solcher Einstellung oder Überzeugung haben nicht alle, das sage ich nochmal ganz deutlich, nicht alle, jedoch ein Großteil der Menschen, besonders in Deutschland, aber auch in Europa, die Schrecken des Dritten Reiches gewissermaßen gerechtfertigt, indem sie behaupten, nur Befehle ausgeführt zu haben oder wenn sie nicht geschwiegen hätten, wären sie selbst in Gefahr geraten. Heute wird wieder geschwiegen, wenn Deutschland und Europa entchristlicht wird. Heute wird wieder geschwiegen, wenn es darum geht, endlich Farbe zu bekennen zu Israel und zu sagen, wir sind nicht nur mit dem Mund bei euch, sondern wir sind auch tatkräftig bei euch. Da wird wieder geschwiegen. Mittlerweile ist Israel vom Opfer zum Täter geworden. Heute wird wieder geschwiegen. Die Menschheit schweigt wieder, wenn Dinge, von denen Gottes Wort sagt, dass sie vor Gott ein Greuel, also besonders schlimm sind, wenn sie per Gesetz beschlossen werden und Teile davon sogar im Grundgesetz verankert werden. Jetzt wird vielleicht einer fragen, warum reitet ihr heute so lange auf dem Grundgesetz rum? Nun, ich will euch etwas sagen. Die Gründungsväter, die dieses Grundgesetz verfasst haben, da waren wirklich noch gottesfürchtige Männer dabei, die Bibel kannten und die ihr Leben auch auf der Grundlage der Bibel versucht haben zu leben. Und wenn diese Männer, ich will euch da nur noch mal ein Beispiel geben, es kann sein, dass ich mich wiederhole, dass ich das schon einmal in einer anderen Predigt erwähnt habe. Es ist für mich so konkret, um das einmal darzustellen, dass ich es hier an dieser Stelle gerne wiederhole. Wenn man vom Bund der Ehe spricht, dann wird dort nicht explizit erwähnt im Grundgesetz, dass die Ehe etwas ist, was zwischen einem Mann und einer Frau stattfindet. Aber wer eben die Gründungsväter kennt und ihre Einstellung zu Gott und seinem Wort, der stellt das nicht in Frage. Weil es aber nicht explizit steht, hat man es ausgehebelt und hat jetzt gesagt, ja, da steht ja aber nicht zwischen einem Mann und einer Frau. Und missbraucht es jetzt dafür die den Bund, den heiligen Bund der Ehe, wie Gott ihn bestimmt hat, eben auch homosexuellen Menschen zuzusprechen. Das ist ein klarer Verstoß, wo es krasser gar nicht geht. Aber wir sehen, wie hier Wortklauberei betrieben wird. Ja. Aber ihr Lieben, trotz all dieser Dinge weiß der lebendige Gott, seine wahrhaftigen Kinder, so wie Daniel, auch in solchen Situationen und in wahrhaftigen Zeitenwenden zu bewahren. Gerade das Buch Daniel stellt das besonders deutlich heraus. Dieses Buch ist hochaktuell, weil es klar gestaffelt den gesamten Verlauf der Weltgeschichte mit seinen verschiedenen weltlichen Reichen, die kommen und gehen, und dem von Ewigkeit her existierenden, aber noch nicht sichtbaren ewigen himmlischen Reiches geschildert wird. Noch einmal, was können wir zusammenfassend noch konkret aus dem heutigen Predigttext für uns, für dich persönlich nehmen? Der lebendige Herr, unser Gott, führt uns nach seinem Willen und nach seiner Weitsicht und nach seiner Liebe zu uns. Er führt uns manchmal aus gewohnten und uns liebgewonnenen Lebensumständen bewusst heraus, um mit uns oder durch uns etwas seinem Willen gemäß zu bewirken. Wie hier Daniel, der noch als junger Mann nach Babylon verschleppt wurde, es jedoch aus der Hand Gottes annahm und sich selbst im fortgeschrittenen Alter treu zu Gott und seinem Wort stellte. So mancher Herrscher musste seine Herrschaft schon während der Zeit Daniels abgeben, Daniel aber blieb, weil Gott sich durch seine Treue zu ihm stellte. Als Daniel davon hörte, das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ihr Lieben, als Daniel davon hörte, dass er offiziell 4 Wochen nicht zu Gott beten sollte, was tat er da? Er ging auf seine Knie und betete. Versteht ihr diesen krassen Gegensatz? Du sollst nicht mehr zu deinem Gott beten. Und Daniel kniet sich und betet. Schrecklicher Ungehorsam, oder? Und doch genau das Notwendige und das einzig Richtige. Er kniete nieder und betete jetzt erst recht zu Gott. Und wisst ihr, es ist auch immer eine Steigerung. Eine Steigerung, die wir damals in den 4 aufeinanderfolgenden Weltreichen, Daniel wird nächste Woche diese Reiche und diese Bilder und Tiere sehr genau vorstellen. Es ist immer eine Steigerung. Nebukadnezar ließ lediglich ein Standbild anfertigen, was die Menschen anbeten sollten. Hier sollte jetzt der persische König selber angebetet werden und alles nur von ihm verlangen. Und das ist auch einer der Besonderheiten des Daniel-Buches, dass es uns die verschiedenen Weltreiche und ihre Besonderheiten aufzeigt und dann deutlich macht, dass das aktuell noch nicht völlig sichtbare antichristliche Reich praktisch diese bisherigen Weltreiche, also das babylonische, das medopersische, das griechische und am Ende dann auch das römische, dass es die bisherigen Weltreiche mit ihrer Härte und ihrer Abscheulichkeit in sich vereint, gewissermaßen, aber dann doch im Gesamten noch bei weitem übertrifft. Hier war auch erst nur das Standbild, dann die Person persönlich. Und auch wenn der Antichrist einmal sichtbar wird, lesen wir davon, dass es erst bildliche Darstellungen sein werden, er dann aber als Person sich selbst zu Gott erklären wird. Da können wir eine deutliche Parallele sehen. Es ist immer eine Steigerung. Und es wäre wirklich gut und vor allem nach Gottes Willen, wenn wir vom Grundsatz her gute und gesetzestreue Staatsbürger sind und bleiben, absolut. Alle wahrhaftigen Kinder Gottes sollten sich jedoch endlich darauf einstellen, dass die Welt mehr und mehr versuchen wird, so wie bei Daniel, auch uns aufgrund unserer Treue zu Gott und seinem Wort mehr und mehr zu diskreditieren und uns auch als anmaßend, intolerant und fanatisch hinzustellen. Ja? Noch einmal Diana hat vorhin kurz auch Olaf Latzel erwähnt. Ihr wisst ja, das Ganze hat jetzt einen Abschluss gefunden. Und zwar nach mehrmaligem Aufrollen des Prozesses und auch mit Zustimmung von Olaf Latzel, er wollte wohl auch, dass das Ganze jetzt ein Ende hat, hat man den Prozess eingestellt. Er gilt auch als nicht vorbestraft. Er muss aber eine Summe von 5.000 Euro bezahlen, eine Art Schmerzensgeld. Und jetzt dürft ihr mal raten, an wem er das zahlen muss. Ja? An eine Bewegung von Homosexuellen. Ja? Also ich weiß, dass es dem Gericht grundsätzlich möglich ist. Also es liegt wirklich lange zurück, als ich noch jung war. Da habe ich großen Mist gebaut und ich wurde auch von einer Richterin zu einer Strafe verurteilt. Und das muss ich dazu sagen, das war gerade so die Grenze, wo der Herr Jesus mich gerufen hat, wo ich seinen Ruf gehört habe. Und wir sehen aber auch, dass manche Dinge haben dann Konsequenzen auf der Erde, auch wenn wir bei dem Herrn Jesus Vergebung erlangen. Manche Sünde hat halt Auswirkungen. Und hier war das auch so. Gott hat mir vergeben, aber nicht vor Gericht zu verurteilt werden, nur eine Strafe zu bezahlen. Aber dann lag es mir auf dem Herzen zu sagen, sagen Sie, ich würde Ihnen gerne einen Vorschlag machen, an wen ich diese Strafe, diese Geldbuße bezahlen darf. Und dann sagte die Richtung, an wen denn? Und dann war das, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall war es etwas, was zur Arbeit des Herrn Jesus gehört. Und dann sagte sie, ja, kein Problem, können Sie machen. Ja? Seht ihr, wie schrecklich auch das heute ist? Hier, nein, ihr müsst genau dahin zahlen, was in Wirklichkeit für euch ein Gräuel ist. Ja? Das ist eigentlich nur Nebensache, aber das ist eben diese Welt, diese Zeiten, die sich so schrecklich auch verändert haben. Ja? Nun, ganz sicher, ihr Lieben, das können wir sagen, sie werden nicht jeden von uns oder nicht jeden der wahrhaftigen Gotteskinder, aber doch Einzelte und den einen oder anderen, für den es der Herr vorgesehen hat, sie werden auch uns vor die Gerichte schleppen. Die Frage ist nicht ob, ich bin ganz sicher nur wann. Dort wartet dann nicht direkt der Feuerofen, wie bei Daniels Freunden oder die Löwengrube, aber saftige Geldstrafen und im Wiederholungsfall vielleicht sogar Gefängnis. Damit müssen wir rechnen. Wisst ihr, auch andere Sachen waren noch vor ein paar Jahren weit weg von uns. Dass wir dann sagen, nein, aber doch nicht in Europa und in Deutschland. Wir haben erlebt, das ist auch hier möglich. Und auch das wird hier in Deutschland und Europa, wird es kommen. Die Frage ist nicht ob, sondern nur wann. Und deswegen, ihr Lieben, desto näher die Wiederkunft des Herrn Jesus ist, und ich persönlich, nur für mich, denke, dass sie näher ist, als wir das manchmal denken, müssen wir Gott durch den Heiligen Geist um klare Erkenntnis bitten, wo wir ganz so wie Daniel Gott und seinem Wort mehr gehorchen müssen als Menschen und von ihnen gemachten Gesetzen, die von ihnen entgegen, das ist mir jetzt wichtig, entgegen dem Wort Gottes und gegen Gott selber geschlossen werden. Was wir hier im Predigttext vorfinden, wird sich, das denke ich, wahrscheinlich in nicht allzu langer Zeit wird es sich wiederholen. Wenn der Antichrist mit Gottes Zustimmung regiert, ich lasse jetzt auch mal offen, ob die Gemeinde dann noch da ist. Aber was der Antichrist auf jeden Fall auch tun wird, ist, die angestrebte Einheit der Religionen unter Dach und Fach zu bringen. Denn ohne die Einheit der Religionen wird er nicht regieren können. Und deswegen bin ich auch immer vorsichtig und kann das nur sagen bei jedem mit der falschen Ökumene und diesen, wir müssen alle auf das achten, was uns eint und nicht auf das, was uns trennt. Ich denke, da sollten wir mit sehr großer Vorsicht sollten wir dabei daran gehen. Und deswegen ist es auch für uns als Bibelgemeinde Hamburg so wichtig, uns keinem Dachverband oder irgendwelchen Allianzen anzuschließen. Nicht, weil wir die einzig wahrhaftige, treue Bibelgemeinde sind, aber weil wir versuchen wollen, für uns nach Gottes Wort zu leben und uns danach auszurichten. Das gelingt uns auch nicht immer, wir sind Menschen, aber wir versuchen es. Und wir wollen uns dann nicht noch unter Druck bringen, weil irgendwelche Dachverbände etwas entschieden haben, wo wir dann durch Gott geleitet doch einen anderen Erkenntnisstand haben. Wobei ich jetzt nicht sage, dass auch unsere Erkenntnisstände allein wahrhaftig sind und alles andere Irrelehrer sind. Wer mich kennt und wer die Leiter der Bibelgemeinde Hamburg kennt, der weiß, dass wir diesen Anspruch nicht für uns beanspruchen. Nun, wir brauchen uns nicht solche Angst haben, dass wir schlotternd durch die Gegend laufen. Denn so wie Gott sich zu Daniel gestellt hat, wird er sich zu allen wahrhaftigen Kinder Gottes stellen. Schaut mal. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen, sagt der Herr Jesus. Ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jeder Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Ist das nicht ein herrlicher und wunderbarer Trost? Eine großartige Zusage Gottes, dass er um die Dinge weiß, die da kommen werden. Aber er sagt, ich, der Allmächtige, der Allwissende, der Allgegenwärtige, stehe über den Dingen. Und wenn ihr mir vertraut, nicht euren Gefühlen, wenn ihr eure Blicke nicht auf die Umstände lenkt, die vielleicht katastrophal sein mögen, sondern euer Vertrauen auf mich setzt, dann gilt das auch für euch. Schaut mal, Offenbarung 2. Fürchte dich nicht vor dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, ein geistliches Ohr, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Auch das ist etwas, was jetzt nicht nur für die Gemeinden, das war ja eins der Sendschreiben, sondern der Inhalt, den Gott dir und mir seiner weltweiten Gemeinde laut und deutlich zuruft. Er sagt, es wird nicht ohne Schwierigkeiten gehen. Und viele von euch werden auch leiden. Vielleicht wartet das Gefängnis auf euch. Aber es steht auch, ihr werdet geprüft. Gott wird seine Tenne fegen. Die Scheinheiligen, die werden nicht bestehen. Die werden abfallen und sie werden die Gemeinde verlassen. Sie werden den Herrn verlassen, weil sie nie zu ihm gehört haben. Das werden diese Schwierigkeiten auch bewirken. Ja? Und dann 10 Tage lang, das ist wichtig. Nicht 10 Tage lang, sondern eine von Gott festgesetzte Zeit. Und dann hat auch das ein Ende. Versteht ihr? Wir sind immer sicher in Gottes Hand. Selbst in den Trübsalen sind wir sicher in Gottes Hand. Wir werden in dieser Welt für alle Menschen, inklusive den Obrigkeiten, kein Zeugnis sein, indem wir blinden Gehorsam leisten. Sondern ein Zeugnis werden wir ausschließlich nur dann sein, wenn wir uns treu zu Gott und zu seinem Wort bekennen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und eines dürfen wir nie vergessen, ihr Lieben. Die Sache mit der sichtbaren und unsichtbaren Welt als Ganzes, die ist doch entschieden. Die ist doch entschieden. Und es würde jemand, den ich früher kannte, der hat diesen Satz immer gern so ein bisschen lapidar gesagt, der Herr möge mir verzeihen, dass ich ihn hier auch benutze. Der Drops ist bereits gelutscht, was das betrifft. Christus ist der große Sieger von Golgatha. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Er ist der Sieger und wir sind mit ihm Sieger, zu Überwindern geworden. Das heißt, der Herr Jesus hat auch nicht gesagt, ihr bekommt das ewige Leben erst, sondern wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Es geschieht nur das, was Gott zuvor bestimmt hat. Warum hat er uns sein Wort so reichhaltig hinterlassen? Sicher, damit wir es weitergeben, aber doch wohl auch, damit wir nicht überrascht werden wie die Gottesleugner, sondern in seiner Kraft und durch den Heiligen Geist gestärkt, nicht in Panik geraten, sondern uns vielmehr gezielt auf alles vorbereiten können. Wisst ihr, ihr Lieben, ich sage euch nochmal eine große biblische Wahrheit. Der Glaube an Christus auf der Erde ist schon ein Stück weit eine Vorbereitung auf die Herrlichkeit, auf die Ewigkeit. Wir sehen immer nur das. Aber alles, was Christus in unser Leben hineinstellt, das, was wir als Menschen als gut oder positiv empfinden, auch das, was uns große Not und Schwierigkeiten macht, ist eine Vorbereitung auf die Herrlichkeit, bei der wir ihn schauen werden. Wo es keine Not, wo es keine Krankheit, wo es keine Lieblosigkeiten gibt, sondern wo wir auch nicht mehr glauben müssen, weil wir endlich schauen. Das ist die Vorbereitung auf die Herrlichkeit. Wenn es dir besonders bescheiden geht, dann richte den Blick nicht auf deine Not, sondern richte ihn auf das Kreuz. Richte ihn auf die Herrlichkeit. Sag, eine kurze Zeit muss ich jetzt hier noch schwer durch. Und dann ist die Herrlichkeit da. Wenn ich vom Vorbereiten spreche, dann meine ich eben nicht nur die Vorbereitung auf schwierige Zeiten, sondern auf die Herrlichkeit. dass er uns nicht mit der Welt beschäftigt wiederfindet, vorfindet, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Dass wir nur den Kopf zwischen den Knien, dass wir wirklich mit gesenktem Haupt, unzufrieden, undankbar, möge uns der Herr Jesus so nicht vorfinden, wenn er wiederkommt, sondern dass wir vom Heiligen Geist angefacht voll auf ihn konzentriert sind, dass wir wirklich ihn erwarten, dass wir in der Naherwartung Christi leben. Das ist das, was der Herr Jesus möchte und dass wir darauf ausgerichtet sind. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass ich es noch persönlich erlebe, dass eine Regierung oder das Oberhaupt irgendeiner Regierung noch einmal ein Dekret erlässt, wie es die heidnischen Könige Nebukadnezar und wie Darius oder Kyros erlassen haben. Und obwohl sie vom Grundsatz her niemals ein solches Dekret erlassen hätten, hat Gott es in ihnen bewirkt, ja sie förmlich überwunden, dass sie trotz dem, was sie anordneten, solche unumstößlichen Wahrheiten von sich gegeben haben, obwohl sie Gott verleugnet haben. Daniel 6, 27, 28. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll, denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt. Und sein Königreich wird nie zugrunde gehen und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit. Er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Versteht ihr, das ist ein Zeugnis von einem Menschen, der nicht an Gott glaubt. Gibt es ein größeres Zeugnis? Versteht ihr? Und auch alle aktuellen Regierungen der Welt werden ihre Knie vor dem Thron Gottes beugen. Und sie alle Zungen werden bekennen, dass Christus der Herr ist. Und deswegen, das ist die Aufforderung, die auch dahinter steht, betet für die Obrigkeiten, dass sie ihre Knie nicht erst dort oben beugen, denn dann ist es zu spät, sondern dass wir auch hier für die Regierungen beten, Herr, hilf ihnen, dass sie erkennen, dass du Gott bist und dass alles, was sie tun, von dir gesehen und notiert wird, dass auch sie noch Buße tun und gerettet werden und so dem höllischen Feuer entgehen. Ob es uns so wie Daniel in Vers 29 weiter wirklich gut und der jeweiligen Regierung, ob es uns gut geht bis zur Wiederkunft unseres Herrn, das weiß ich nicht. Aber wovon ich jedoch zutiefst überzeugt bin, ist die Tatsache, dass Gott mit dir persönlich und mit mir, davon bin ich zutiefst überzeugt, und auch mit seiner weltweiten Gemeinde von wahrhaftig Christusgläubigen, dass er, und mit seinem Volk Israel, das will ich natürlich hier auch nicht vergessen, dass er einen Plan hat, den er sicher zur Vollendung bringt. Eine abschließende Bibelstelle. Paulus schreibt, Philipper 1, Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, das ist ja Gott, das ist Gott in Christus, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, er es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Das ist die Zusage. Er hat seinen Weg angefangen mit dir zu gehen. Er geht ihn auch mit dir zu Ende. Hast du Christus im Leben gepreist, so ist es schön, wenn du ihn auch im Sterben preist. Denn er ist das Anfang und er ist das Ende. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, Lob und Dank und Preis und Ehre und Anbetung sei allein dir. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Klarheit in deinem Wort. Und wir danken dir, Herr, für dein klares Reden. Ja, Herr, auch wir wissen, dass die Zeiten immer schwieriger werden, dass es immer komplizierter wird, dass man versuchen wird, uns vom Weg, von der wahrhaftigen Nachfolge abzubringen, dass man uns durcheinander bringen will, dass die Dinge sich verändern und uns manchmal auch in Ängste versetzen, Herr. Aber danke, Herr Jesus, dass du uns auch heute Morgen ganz klar gesagt hast, dass alles sich verändern mag und dass auch Umstände manchmal für Menschen beängstigend sein mögen, aber dass du, der allmächtige Gott, sich zu seiner weltweiten Gemeinde, aber auch zu jedem einzelnen Kind stellen wird und dass du, Herr, deinem Wort gemäß zum Ziel kommst. Mit deiner Gemeinde, mit Israel und mit jedem meiner Brüder und Schwestern. Danke, Herr Jesus, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Du hast das erste Wort gesprochen und du sprichst auch das letzte. Und noch einmal, Herr, sei dir dafür alle Anbetung, Lob und Preis und Ehre, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen.